Inforadio Podcast.
30 Jahre ist es her, da wurde das IZT gegründet, das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Das war 1981. Vieles, was damals neu in der allgemeinen Debatte war, ist inzwischen selbstverständlich geworden. Aber ist die Zukunft heute dadurch weniger gefährdet? Ist sie offener als vor 3 Jahrzehnten? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute aus dem Hanack-Haus in Berlin-Dahlem in Zusammenarbeit mit dem und zu Ehren des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Wie bleiben wir langfristig zukunftsfähig? Darüber wollen wir sprechen. Was ist geleistet worden? Was steht in den Startlöchern? Was muss sich gegen Widerstände durchsetzen? Und was sind dabei die Aufgaben von Politik, von Wirtschaft, von Gesellschaft, von großen organisatorischen Einheiten und von jedem Einzelnen von uns? Ich möchte darüber sprechen mit Edda Müller, Vorsitzende von Transparency International Deutschland, lange Jahre Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Mit Lenelies Gruse-Graumann, Professorin am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg, Schwerpunkt Umweltpsychologie. Mit Nina Scheer, der Geschäftsführerin von Unternehmensgrün, stolz im Untertitel benannt, Bundesverband der grünen Wirtschaft. Mit Maximilian Gege, er ist Vorsitzender von Baum e.V., dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management. Die Punkte bei Baum lasse ich im Laufe des Abends weg, aber eigentlich ist es b.a.u.m.ev. Und natürlich mit Rolf Greibich, dem wissenschaftlichen Direktor des IZT. 1981, Zeit der Hochrüstung, im Dezember Kriegsrecht in Polen, der Spiegel titelt: Der Wald stirbt. Apokalyptisches Denken beherrschte die öffentliche Debatte und die Szene. Und heute, dass beim großen Klimagipfel in Durban weniges erreicht wurde, das wird bei den meisten Menschen, die das gehört haben, eher ein kleines Achselzucken hervorbringen. Wir haben es vorhergesehen. Sind wir zu bescheiden geworden? Oder ist das Ausbleiben der sichtbaren Überkatastrophe vielleicht das Problem, dass wir heute die ganzen schleichenden Katastrophen gar nicht wahrnehmen wollen? Was ist Ihre Erfahrung aus langjähriger Arbeit und langjähriger Betrachtung? Beginnen wir mit Frau Kruse-Graumann.
Wir wissen leider aus der Forschung, dass man aus Katastrophen nicht besonders viel lernt. Und deswegen ist die Hoffnung, dass wir sagen, naja, also erstmal, wenn uns das Wasser am Hals steht, dann werden wir schon noch vernünftig handeln. Die würde ich unter gar keinen Umständen teilen, sondern ich würde mir eben immer überlegen, und sowas muss ja auch ein Institut für Zukunftsstudien im Grunde machen, wie wir sozusagen nach wie vor, obwohl einige ja meinen, das gibt's gar nicht mehr, präventiv handeln können, entscheiden können, planen können und handeln können und nicht, wie uns die USA das ja schon lange vorgemacht haben, sozusagen sagen, es ist eh alles zu spät, aber wir sind ja auch so reich und so klug und so mächtig und deswegen können wir uns oder werden wir uns nur noch anpassen. Das ist aus meiner Sicht die ganz, ganz falsche Politik, sondern wir müssen eher präventiv auf vielen, vielen, in vielen, vielen Bereichen arbeiten. Ich bin ja nun jemand, der sich viel mit Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir zum Beispiel so etwas von klein auf, und zwar vom Kindergarten an, lernen, nämlich systemisch integrativ zu denken. Und wir haben auch gezeigt, dass man das bereits im Kindergarten auch vermitteln kann. Und wir dürfen nicht das mitmachen, was ich zum Beispiel dauernd von Schulbehörden oder anderen Administrationen höre. Wir müssen Komplexität reduzieren. Und wir müssen erstmal bei der Umweltbildung anfangen oder wir müssen bei der interkulturellen Bildung anfangen. Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg, sondern wir müssen vermitteln, dass wir es hier mit ganz komplexen, vernetzten Problemen zu tun haben. Und diese Fähigkeit zum vernetzten Denken, die muss eben von vornherein oder sehr, sehr früh eben erworben werden. Und dann kann man schon auch von klein auf sozusagen immer wieder nach Lösungen für solche komplexen Probleme suchen.
Da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf zurückkommen. Nicht aus Katastrophen lernen, Komplexität zulassen. Wie ist das bei Unternehmen, die sich grün nennen, bei Unternehmen, die, Herr Gege, Frau Scheer, bei Ihnen organisiert sind? Haben die sozusagen etwas den anderen voraus, weil sie nicht auf die Katastrophe warten mussten? Waren die schon komplexer im Denken? Oder wie haben die das gelernt? Wieso sind die jetzt bereits an dem Punkt, wo vielleicht andere hin müssen?
Also vor 30 Jahren waren die Unternehmen noch nicht so weit. Da war auch die Einschätzung, da hieß ja immer, Ökologie kostet Geld, ne? Führt dazu, dass die Firmen pleite gehen auf gut Deutsch. Und wir haben immer gesagt, das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Ökologie ist Ökonomie und Langfristökonomie. Und es hängt immer von den Personen ab. Also man unterschätzt immer das Beharrungsvermögen der Menschen. Also es gibt für mich zwei Dinge aus 35 Jahren Erfahrung. Den Eigennutz und das Beharrungsvermögen. Und da muss man immer erstmal dran denken. Jeder hat seinen Eigennutz. Ja, auch ein Unternehmer denkt erstmal an seinen Umsatz, an sein Geschäft, an seine Mitarbeiter, an seine Rendite langfristig. Und er hat ein Beharrungsvermögen, weil er sagt, gut, die Dinge haben sich so entwickelt, läuft ganz gut, mache ich so weiter. Er lässt sich da nicht unbedingt von außen, von politischen Vorgaben beeinflussen, aber vom Konsumenten. Oder aber er ist einer wie vielleicht Herr Otto oder viele, die wir gemeinsam kennen, Frau Scheer, Unternehmer, so wie Herr Hipp, ne, die halt das in sich tragen, die vom Thema überzeugt sind. Das sind denn die Kümmerer. Und ich brauche natürlich daneben, neben dem Kümmerer eben auch den, ich nenne immer den Machtpromotor, der eben sagt, pass mal auf, wir wollen jetzt eine Strategie haben, die ist grün, die geht in die Zukunft, die ist nachhaltig. Und da brauche ich natürlich eine klare Strategie, klare Zielsetzungen und ich brauche einen Kümmerer, 1, 2, 5, die es umsetzen. Wenn ich die nicht habe, ist das Warenvermögen zu groß, der Eigennutz zu groß und der bewegt sich gar nicht. Ich finde auch die Debatte jetzt, dass wir immer jetzt auf die Politiker schauen und sagen, der Durban hat nichts gebracht, das ist doch ganz klar. Ich meine, wer mal einen Klimagipfel mitgemacht hat, ich habe auch einen mitgemacht, da habe ich gesagt, das hat eigentlich keinen Sinn, wenn 190 Länder da sitzen, kann ich nicht erwarten, dass die komplette Lösung arbeiten mit völlig verschiedenen Vorstellungen. Wenn Bangladesch oder Indien ist ganz anders als der Kongo oder Brasilien, Mexiko oder Deutschland. Also völlig verschieden. Also muss man kleinteilig diskutieren und ich glaube, die Menschen, die es verstanden haben, das sind doch die Treiber.
Nina Scheer.
Es ist eben einfach die Frage auch der Verantwortungsebenen beziehungsweise der Räume, in denen Verantwortung wahrgenommen werden kann. Und wenn wir dann bei den Unternehmern schauen, ist wahrscheinlich schon die These aufzustellen, dass dort, wo die Verantwortungsebenen am leichtesten wahrgenommen werden können im eigenen Unternehmen, also wo am leichtesten eine Zielsetzung auch direkt im eigenen Unternehmen verfolgt werden kann, dass dann auch leichter fällt und vielleicht auch eher die Motivation geweckt wird, sich für Umweltfragen und den Einklang zwischen Ökologie und Ökonomie, beziehungsweise andersrum Ökonomie und unseren Lebensgrundlagen einzusetzen. Insofern ist, denke ich mal, der Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen, der auch bei Unternehmensgrün ganz verstärkt da ist, der ist, denke ich mal, da sehr ausgeprägt und die haben es da, denke ich mal, auch leichter, direkt auf die Umsetzungsebene zu gelangen und darüber dann aber auch Ziele zu formulieren, die dann bitte schön für alle zu gelten haben und darüber auch ein politischer Treiber bzw. Motor zu werden. Und insofern kommen dann auch aus Verbänden wie Unternehmensgrün Positionen, die Ökosteuer zu begrüßen, statt sie abzulehnen. Das ist natürlich auch etwas, was aber in einer Unternehmensführung auch schon veranlagt ist, in der Art zugeschnittenen Unternehmen, wie ich skizziert habe.
Edda Müller, Sie waren mal Umweltministerin in Schleswig-Holstein. Sie haben jahrelang Lobbyarbeit für die Verbraucher gemacht. Und nun ist ein großes Ihrer Themen die Korruption. Wie viel Macht, wie viel Einfluss haben wir als Verbraucher, wenn wir selber Treiber sein wollen? Und wo sind die Widerstände, gegen die wir dann antreiben müssen?
Ja, ich glaube, hier sind eine Menge richtige Stichworte gefallen. Wir brauchen, wenn man als Verbraucher sich verantwortungsvoll benehmen und verhalten soll, brauchen wir innovative Unternehmen, die entsprechende Produkte auf den Markt bringen. Wir brauchen Informationen natürlich über die inneren Werte eines Produktes, wie sozial, ökologisch hergestellt ist, was in der Regel dem Produkt als solchem gar nicht anzusehen ist. Und wir brauchen, und da komme ich jetzt ganz schnell dazu, weil ich wegkomme von der individuellen Ebene, wir brauchen das kollektive Handeln, das eben nach wie vor durch Politik auch gestaltet werden muss. Das heißt, für mich ist bei allen Themen, die wir diskutieren, auch bei den Themen, die das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung immer wieder vorangebracht hat, immer die Frage, woran liegt es eigentlich, dass wir die technologischen Konzepte alle seit langem kennen? Wir wissen die technologischen Konzepte, ich sage mal mit der EDV-Sprache, wir haben die Hardware im Prinzip im Griff, aber wir wissen nicht, wie die Software funktioniert. Und wir wissen nicht, wie wir den politischen Prozess voranbringen müssen. Und da komme ich zu dem Thema, was Sie angesprochen haben, Korruption. Was hat Korruption mit dem allem zu tun? Für mich, und wir haben das in diesem Jahr erlebt, ist Korruption auch ganz eng gekoppelt an demokratische Entscheidungsprozesse. In vielen Ländern ist eine schlechte Regierung gleichzeitig mit Korruption verbunden. Und wenn man das in unseren Ländern sieht, wo Korruption andere Formen annimmt, dann ist das ein inzwischen nicht mehr kontrollierbarer Lobbyismus, wo Politik von Einzelinteressen unter Druck gesetzt wird, offensichtlich falsch informiert wird und nicht in der Lage ist, langfristige Konzepte durchzuhalten. Dann kommt man zu der Frage, ist eigentlich der demokratische Prozess selber vereinbar mit unserer Forderung nach Zukunftsfähigkeit, nämlich nach langfristigem Denken?
Das ist eine
Frage, das ist eine wichtige Frage, die sicher gleich noch weiter diskutieren werden.
Die ich mir schon länger aufgeschrieben habe, weil wir das natürlich in der Auseinandersetzung um Großprojekte gerade 2011, was Stuttgart 21 angeht, natürlich sehr intensiv diskutiert haben. Rolf Greibich, in der Finanzkrise, die seit 2008 sichtbar geworden ist, nicht seit 2008 existiert, wird immer davon gesprochen, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen, um Zeit zu gewinnen. Und wenn ich mir jetzt Ihre Arbeit anschaue der letzten Jahrzehnte, die spannende Frage, haben wir Zeit gewonnen? Haben wir nur Zeit gewonnen oder haben wir in der Zwischenzeit auch schon mit dem begonnen, wofür wir eigentlich die Zeit gewinnen mussten?
Ja, wir haben keine Zeit in dem Sinne gewonnen, dass in der Zwischenzeit was Vernünftiges gemacht wurde. Wir haben die Zeit verplempert. Anders kann man es praktisch nicht bezeichnen. Aus der zukunftswissenschaftlichen Sicht gibt es ja wirklich grundsätzliche Defizite, auch gerade in unserer Demokratie, aber natürlich nicht nur. Frau Müller hat es schon angesprochen, es gibt praktisch kein Langzeitdenken und kein Langzeithandeln. Es wird immer muddle through betrieben, also durchwursteln. Und in einer so schlimmen Weise, wie es in den letzten 3-4 Jahren praktiziert worden, so habe ich es also auch in den vergangenen 10-20 Jahren noch nie erlebt. Die Kurzfristigkeit hängt natürlich leider auch mit unseren Legislaturperioden zusammen, weil unsere Abgeordneten relativ schnell wieder gewählt werden wollen. Und das Zweite aber, wir haben eine repräsentative Untersuchung bei Unternehmen gemacht, kleinen, mittleren, Großunternehmen. Und da war ich selbst etwas schockiert, dass auch die Unternehmen Langfristigkeit mit 3 bis 5 Jahren bezeichnen. Und das ist natürlich eine völlig absurde Geschichte, wenn man sich überlegt, dass eine einzige Biotechnologie-Innovation oder eine pharmazeutische Innovation oder eine fahrzeugtechnische wirkliche Innovation vielleicht Inkubationszeiten von 8 bis 10, 12 Jahren hat. Also da muss man natürlich langfristige Strategien haben. Und das Gleiche gilt natürlich in viel verstärktem Maße für die großen Herausforderungen wie Klimawandel, Wasserhaushalt der Erde, Biodiversitätserhaltung und so weiter. Und das sind ja die eigentlichen Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und lassen Sie mich noch ein zweites Defizit benennen. Es wird immer von Globalisierung gesprochen, aber Globalisierung wird nur an ganz wenigen Stellen wirklich praktiziert. Wer praktiziert Globalisierung? Das ist die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, vielleicht noch die Europäische Kommission und einige andere und die Großkonzerne. Und dann natürlich noch einige sehr gut aufgestellte mittelständische Unternehmen, das ist sehr gut. Aber wenn man
auf der anderen Seite natürlich NGOs, die das erkannt haben.
Ja, aber auch viel zu wenig, die sind ja viel zu schwach. Natürlich ist Greenpeace sozusagen auch ein internationaler Player, wenn man so sagen darf, aber ein schwacher natürlich im Verhältnis zu den großen Konzernen. Das ist unser Hauptproblem, dass zwar viel darüber geredet wird, aber wenn man sich dann hineinschaut, zum Beispiel in die nationale Politik Deutschlands, das ist alles sehr klein-klein kariert, was da passiert, insbesondere im Bundestag. Das Gleiche gilt für die Länder. Und das gilt natürlich auch noch für die Europäische Union. Und daher, wir können heute einfach sagen, es gibt keinen Bereich mehr, der von der Globalisierung ausgenommen ist. Die schwappt heute bis in das letzte Wohnzimmer, bis in das letzte Büro. Sie müssen einfach davon ausgehen, kein Schadstoff macht vor irgendeiner Grenze Halt. Kein irgendwie geartete Verseuchung von Saatgut macht vor irgendeiner Grenze Halt. Und das müssen wir in den Griff bekommen.
Und darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio aus dem Hanack-Haus in Berlin-Dahlem im Liebig-Gewölbe in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Wie bleiben wir langfristig zukunftsfähig? Mit Maximilian Gege vom Baum e.V., Edda Müller, Transparency International Deutschland, Nina Scheer, Unternehmensgrün, Lenelis Kruse-Graumann, Universität Heidelberg und Rolf Greibich vom IZT. Eben war das Stichwort Globalisierung angesprochen worden von Rolf Greibich, auch, dass wir die Zeit, die Jahre verplempert haben. Und da gingen hier schon einige Finger hoch. Edda Müller beginnt.
Ich frage mich manchmal, ob es richtig ist, obwohl wir das selber gemacht haben. Als Verbraucherschützerin habe ich es gemacht, zum Teil auch als Umweltschützerin, dass wir ein unheimlich hohes Anspruchsniveau haben und dass wir jeden Fortschritt, der naturgemäß eine Schnecke ist, im Grunde als nicht gegeben ansehen. Ich glaube, wir brauchen, wenn ich mich frage, wie kriegen wir diese Probleme bewältigt, dann kriegen wir sie meines Erachtens nicht bewältigt, indem wir mit der Katastrophenrhetorik weitermachen. Wir kriegen sie nicht bewältigt, wenn wir glauben, wir könnten den Menschen ändern. Natürlich müssen wir Bildung vermitteln. Auch ganzheitliches Denken muss vermittelt werden, wobei allerdings die sozusagen disziplinäre Abschottung der Fächer da natürlich ein Problem ist. Und wir können auch die Demokratie, die zu Recht in bestimmten Zeiträumen die Möglichkeit schafft, dass man Regierungen auch wieder abwählen kann. Was machen wir mit, wo ist eigentlich die Länge der Legislaturperiode, die uns langfristiges Denken oder langfristige Politik bescheren kann? Die wäre dann im Zweifel vielleicht 10 Jahre, aber da wäre der politische Einfluss geringer. Das heißt, ich möchte eigentlich eine Wissenschaft und auch von der Wissenschaft, insbesondere auch von den Ökonomen, endlich mal neue Konzepte, die mit den Realitäten umgehen und fragen, wie kriegen wir bestimmte Dinge, ohne, wie gesagt, dass wir von Menschen, von allen ein Denken erfordern, das ihre eigenen Interessen, die kurzfristigen, negiert und sagt, aber in the long run werden wir alle happy sein, in der Zwischenzeit muss ich halt ein bisschen darben. Das funktioniert nicht in der Demokratie. Das heißt, wir brauchen eine ehrliche Debatte und wir müssen auch zugeben, dass Deutschland bezogen auf die Klimaprobleme, auf die Veränderung der Energiepolitik, übrigens katastrophengetrieben, Fukushima, einen richtigen Weg eingeschlagen hat. Hätte sie übrigens nicht machen können, insofern war die Katastrophe nicht allein der Treiber. Man hat vorher mit den grünen Unternehmen und so weiter, auch mit den politischen Rahmensetzungen, hat man die erneuerbaren Energien auf eine Schwelle gehievt, die es möglich macht, dass man jetzt auch umschalten kann. Also lassen Sie uns auseinandersetzen mit den tatsächlichen Gegebenheiten und lassen Sie uns nicht hoffen, dass wir die Welt und den Menschen total ändern können.
So. Herr Gege, Frau Schier, direkt, achso, bitte, dann natürlich, genau, wenn es um den Menschen geht, genau,
Ladies first.
Die Psychologin, ja.
Also ich würde Frau Müller da durchaus zustimmen, aber ich würde auch sagen, es ist auch gar nicht nötig. Zum Beispiel dieser Slogan, den ich ja überall noch herumwabern sehe, nämlich vom Wissen zum Handeln, den halte ich für total falsch. Wir tun immer so, als würden Leute immer handeln auf der Basis von Wissen oder das Wissen die Voraussetzung ist für adäquates Handeln. Dem ist natürlich überhaupt nicht so, sondern es wird ganz, ganz viel gemacht. Also ich kann mit dem Handy telefonieren, ohne dass ich weiß, wie das funktioniert. Und ich kann auch Auto fahren, ohne dass ich weiß, wie das funktioniert.
Da bildet sich bestimmt ganz schnell eine Mehrheit hier in dem Saal.
Sondern da sind ganz andere Anreizbedingungen sozusagen notwendig, um auch Handeln zu verändern. Also ich will ja gar nicht den Menschen verändern. Aber ich weiß natürlich, wozu Menschen fähig sind. Denn das Wenigste, was wir tun, ist sozusagen, das haben wir ja nun auch inzwischen gelernt, uns durch unsere Gene überliefert, sondern wir sind Kulturprodukte. Und das heißt Lernen. Und wir leben in einer Lerngesellschaft und wir müssen die Bedingungen in dieser Gesellschaft gestalten, die es möglich macht, dass Menschen eben jetzt mal bezogen in Bezug auf den Klimawandel, auf den Erhalt von Biodiversität und so weiter, eben etwas vernünftiger, vorausschauender, langfristig geplanter handeln, als sie es bisher getan haben. Dazu aber, und das ist das, was ich am meisten bemängle, die Politik ist ja gar nicht richtig gewillt, was zu ändern. Auch viele Unternehmen sind zum Teil noch nicht gewillt, was zu ändern. Deswegen kann man vor allen Dingen auch nicht rekurrieren auf den Einzelnen. Auch das halte ich für ganz falsch. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der handelt nie als einzelnes Individuum. Auch Frau Merkel hat nicht als Einzelne jetzt auf Fukushima reagiert, sondern da ist sozusagen die ganze Situation, die ganze Konstellation, war eben auch dazu angesagt, sondern da müssen wir uns auch ein bisschen mehr die Erkenntnisse jetzt eben auch aus den Sozialwissenschaften vielleicht mal zunutze machen. Wenn wir gewillt sind, wirklich in einer konzertierten Aktion wirklich auch Fortschritte zu erreichen. Die Möglichkeit hätten wir, wir müssen es wollen und wir müssen das, was wir, Sie haben gesagt, die Hardware haben wir, aber die Software nicht, wenn wir bereit sind, die Software noch ein bisschen weiterzuentwickeln.
Über das Wollen oder Nicht-Wollen müssen wir gleich sprechen, aber wir haben eben von Edda Müller das Stichwort bekommen. Es gab ja sozusagen für den Ausstieg aus der Kernenergie, zumindest in Deutschland, bereits die Alternativen. Und deshalb, Maximilian Gehe und Nina Scheer, Sie haben sich vorher ja auch schon deutlich zu Wort melden wollen, ist es Ihr Platz. Ich fange mal mit Frau Scheer an.
Ja, ich denke, dass wir bei den Punkten des langfristigen Denkens und mit Blick darauf, dass wir in einer sehr von Schnelllebigkeit geprägten Gesellschaft leben, leichter hinkommen können, dass die Gesellschaften absolut überfordert sind. Und dann kommen wir dazu, dass immer nur noch die Ergebnispolitik betrieben wird. Wenn man das aufbrechen möchte, was jetzt sehr schnell zu einem Kreis, Teufelskreis werden kann, haben wir ja, wenn wir in Deutschland auf erfolgreiche Politikfelder schauen, mit dem Erneuerbaren Energiengesetz ein ganz leuchtendes Beispiel. Und zwar war das nur möglich, das als Parlamentsgesetz mit dem Willen der politisch Handelnden, die da sehr wohl ein starkes Verantwortungsbewusstsein geprägt hat, das durchzusetzen, weil sie eben nicht auf einen gemeinsamen globalen Nenner gewartet haben, sondern einfach gesagt haben, wir agieren jetzt sofort. Und das hätten sie vielleicht auch getan, wenn jetzt nicht die, ein CO2-Minimierungsziel im Raum gestanden hätte, sondern es war einfach die Entscheidung, wir müssen die, auf die Erneuerbaren setzen und eben nicht davon geprägt, zu sehr auf eine langfristig, auf 30, 40 Jahre anhaltende Perspektive zu setzen, sondern etwas unmittelbar Wirkendes umzusetzen. Und da denke ich, das fehlt in der Politik häufig, dass man zu sehr auf den Nachbarstaat wartet, zu sehr darauf wartet, dass das die globale Verantwortung auch ein globales Handeln ist, statt zu verkennen, dass die wirklich praktikablen und die wirklich funktionierenden Lösungen, dass die häufig Vorreiter brauchen und die dann einfach, denen man aber auch die Möglichkeit geben muss zu handeln. Und wir erleben eben derzeit, dass wir Gefahr laufen, auch im Energiesektor, eine Entmündigung zu dass uns eine Entmündigung widerfährt. Also dass wir möglicherweise auf die europäische Lösung setzen wollen, dass wir zu sehr wieder davon wegkommen, darauf den Akteur vor Ort zu sehen und auf die Erfolge zu blicken, die wir vor Ort durchaus schon haben in Deutschland. Und das hat ja eine weltweite Vorbildfunktion schon, was wir im erneuerbaren Energiebereich geschafft haben.
Aber was ändert sich, wenn das, was Vorreiter im Kleinen probiert haben, dann von großen Unternehmen übernommen werden? Was verändert sich da möglicherweise auch in der Zielsetzung? Wir haben natürlich dann wieder strategische Überlegungen, die das wieder konterkarieren.
Das hat mit Größe eigentlich nichts zu tun. Das ist nur eine Frage des Willens. Aber ich spitze das mal, will ich noch mal zu. Weil die ganze Debatte ist ja so wieder, wir kriegen das auch wieder in den Griff und ein bisschen ändern. Das ist damit, glaube ich, gar nicht getan. Sondern der entscheidende Punkt ist doch, wir haben jetzt 30 Jahre an dem Thema gemeinsam gearbeitet. Die Bilanz ist desaströs. Weltweit desaströs. Wenn ins Ausland kommt, nach China, nach Rumänien, nach Afrika, man sieht das. Das ist einfach, ich sage, das ist ungefähr, wir haben eine Feierstunde heute. Aber wir haben das Wasser kaputt gemacht. Wir haben die Tropenwälder abgeholzt ohne Ende. In Indonesien gibt es schon fast keine mehr. Wir haben Armut ohne Ende weltweit. Wir haben Müllhalden ohne Ende. Wir haben Atomkraftwerke weltweit. Wir bauen weitere. Die Chinesen alle 14 Tage ein Kohlekraftwerk und weitere Atomkraftwerke. Und wenn Sie die Frage dazu, wir haben heute 7 Milliarden Menschen auf der Welt und bald 8 Milliarden und in 30 Jahren wahrscheinlich 9 Milliarden Menschen. Schon heute, Rolf hat es ja vorhin gesagt, 2 Milliarden knapp. Kein Wasser, 2 Milliarden knapp, kein Strom, schon heute nicht. Erneuerbare ist eine Erfolgsgeschichte, klar, aber wir sehen ja die Gegenbewegung dazu. Und wenn jetzt die Debatte kommt, da möchte ich es zuspitzen, das Thema Wachstum. Alle Unternehmen, die wir auch haben, wir haben 600 Mitglieder mittlerweile, das geht rasant nach oben mit. Wir sind total glücklich, ne? Aber das sind große, jedes zweite DAX-Unternehmen ist bei uns Mitglied, bei Baum. Nur, wenn ich die Frage denen stelle, könnt ihr im nächsten Jahr mal auf ein Wachstum verzichten, dann halten die uns für verrückt. Und zwar weltweit ist das so. Weil weltweit wollen die Unternehmen, die machen im Oktober, November ihre Planung und da steht drin, im nächsten Jahr möchte ich 2, 3, 4, 5% mehr wachsen. Das ist die Mikroebene. Der Unternehmer selbst, der entscheidet nicht makroökonomisch, der entscheidet für sich, ich möchte wachsen und ich möchte mehr Fahrzeuge verkaufen. Ich war gerade bei Bosch Siemens, ein tolles Unternehmen, die auch ökologisch sehr gut sind. Nur da habe ich zu weit die Bilanz gesehen, 2004 Umsatz 6 Milliarden, 2010 9 Milliarden. Rohstoffverbrauch, Wasserverbrauch, Energieverbrauch, alles natürlich entsprechend angehoben. Das ist nur ein Unternehmen. Die sind sogar vorbildlich. Wenn Sie das jetzt weltweit übertragen auf die großen Konzerne weltweit und auf die Millionen Mittelständler, die auch alle wachsen wollen, weil wir alle ja mehr wollen. Wir wollen ja alle mehr. Wir wollen immer neues Handy, neue Klamotten, neue Autos, neue Schuhe, mehr Reisen etc. Und ich glaube, wir müssen bei uns selber anfangen. Wir müssen die Industrie dazu zwingen, das heißt sogar als umweltfreundliche Industrie, zwingen, über das Wachstum nachzudenken.
Geht es darum, möglicherweise Wachstum anders zu definieren, als wir das bislang tun im Bruttosozialprodukt, wo jedes Kaputtgehen selber ein Plus ist? Oder stellt sich hier die Frage auch an ein Wirtschaftssystem, das bislang das weniger Denken gar nicht mit eingebunden hat? Wolf Greibig.
Also ich halte ja aus heutiger Sicht den Wachstumsbegriff für einen der gefährlichsten überhaupt. Erstmal kann man sagen, es gibt keine Größe auf der gesamten Erde, auf unserem Planeten, die immer nur wächst. Das Einzige ist das Wirtschaftswachstum, das haben die Wirtschaftswissenschaftler erfunden. Zweiter Punkt, wir haben in Rio mit Absicht und bewusst den Begriff Sustainable Development, und da gibt es eine wunderbare deutsche Übersetzung, nachhaltige Entwicklung. Die ganze Menschheit ist eine Entwicklung und kein Wachstum immer nur. Natürlich, wir haben immer Bevölkerungswachstum in den letzten Jahren gehabt, aber auch das wird zu einem Sättigungswerk kommen. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, wir sollten daran festhalten, dass alles sich entwickelt und auch manches wieder zurückgeführt werden muss. Was aber das Schlimmste an dem Wachstumsbegriff ist, dass der immer mit materiellem Wachstum verbunden ist. Das heißt, mit mehr Ressourcenverbrauch. Und nun möchte ich mal an das anknüpfen, was Nina Scheer gesagt hat, mit dem Erneuerbaren Energiegesetz. Das ist ja das beste Beispiel für Langfristdenken und Langfristhandeln. Langfristig heißt das nämlich, wir wollen aus den fossilen Energien raus, wir wollen aus der Atomenergie raus. Und deshalb haben wir dieses Gesetz mitgemacht, und das Gesetz heißt Förderung der regenerativen Energien. Wir müssen natürlich, Edda Müller, runterbrechen aus der Langfristperspektive auf die heute machbare Ebene, das ist völlig klar. Aber ich meine, es gibt doch so ganz einfache Überlegungen. Wenn wir in den letzten 20 Jahren die Energiespeichertechnik besser gefördert hätten, was nirgends geschehen ist, die Sonne aus dem Sommer in den Winter mitzunehmen, ob jetzt mit Strom oder Wärme, ist doch ein ziemlich einfaches Prinzip. Und das hätten wir mal fördern müssen. Da ist nichts passiert. Oder fördern. Wir möchten ein anderes Beispiel geben.
Nina Schirr meint immer, es geht immer, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, fördern. Reicht es immer noch.
Ja, es, natürlich, jetzt müssen wir das machen. Jetzt machen wir es auch, weil jetzt plötzlich jetzt die Elektromobilität en vogue ist. Und da meinen Sie, wir brauchen endlich mal Speichertechnik. Aber das wissen wir ja seit 20 Jahren. Das heißt, jetzt ein nächstes Beispiel. Es muss doch jedem Menschen in den Kopf reingehen, wenn wir mit weniger Energieeinsatz in den Häusern, und da können wir ungefähr auf ein Fünftel bis ein Zehntel runterkommen, was wir an Kohle, an Öl, an Gas verbrauchen, indem wir die Häuser besser ausstatten, Wärmedämmung betreiben, andere Heizungsanlagen und so weiter, die Gebäudegestaltung verbessern, dass das ein sinnvoller Vorgang ist. Das ist ein langfristiges Konzept, kann aber heute sofort weiterentwickelt werden. Es ist eben einfach so, dass der Wachstumsbegriff suggeriert, es müsste immer mehr produziert werden, und zwar materiell produziert werden. Und das offensichtlich auch mit mehr Ressourcen. Und wenn wir in China, und das ist wirklich dramatisch, erleben, Maximilian Geger hat es erwähnt, alle 10 Tage wird ein neues Kohlekraftwerk eingeweiht mit etwa 800 bis 1000 Megawatt, dann heißt das eben, dass die CO2-Belastung in den nächsten Jahren weiter gigantisch steigen muss. Und die Frage stellt sich jetzt, wir haben in Mitteleuropa, in Deutschland, fantastische Alternativtechnologien. Können wir nicht alles dazu bringen? Die Chinesen tun schon eine ganze Menge, muss man fairerweise auch wirklich sagen. Aber noch mehr, damit sie diese Kohlekraftwerke nicht brauchen. Nur eins geht nicht. Man kann nicht 11-13% jedes Jahr Wachstum haben wollen und gleichzeitig noch weniger Kohle und weniger Gas verbrauchen.
Edda Müller, Nina Scheer.
Ich würde noch mal, wir sind wieder bei den Postulaten, die Leute sollen doch, und da gibt es auch so tolle Konzepte, warum machen sie es nicht? Wenn ich aus meiner Verbraucherzeit mich erinnere an Diskussionen mit Unternehmen, von denen wir verlangt haben, dass sie nachhaltige Produkte auf den Markt bringen. Dann haben sie uns gesagt, ja, wir tun das, wir haben uns bemüht, aber das wird nicht angenommen von den Verbrauchern. Nachhaltiges Verhalten wird nicht belohnt, wird gesagt. Wenn, dann machen wir so eine Art Krisenprävention, damit wir nicht hinterher eine schlechte Reputation haben. Bei den Unternehmen, die längerfristig, zum Beispiel in größeren Konzernen oder auch im Immobilienbereich ganz typisch, längerfristig investieren müssten, um zum Beispiel Wärme einzusparen und so weiter. Demgegenüber haben wir die Diktate des Marktes, Geld zu kriegen, nur kurzfristig. Wer regt sich eigentlich darüber auf? Ich reg mich jeden Abend darüber auf, dass wir neuerdings, so ähnlich wie den Wetterbericht vor jedem Nachrichtensendung, diesen dusseligen Börsenbericht haben. Als ob der Tagesbörsenbericht irgendein Indiz dafür ist, was sich sozusagen in den jeweiligen Wirtschaftsunternehmen tut. Aber dies sind die Rahmenbedingungen. Und solange wir diese Rahmenbedingungen nicht verändern, da werden wir zwar erfolgreiche kleine Nischenunternehmer haben. Wenn dann die politischen Rahmensetzungen kommen, werden sie sich natürlich dann auch weiterentwickeln. Aber wir werden nicht den Durchbruch schaffen. Das heißt nochmal, wir müssen die Stellschrauben in dieser Gesellschaft und dieser Politik identifizieren, an denen wir drehen müssen. Das sind nicht Tausende, das sind einige wenige möglicherweise. Dazu gehört an erster Stelle der Finanzmarkt, an erster Stelle die Frage, wann muss ich irgendwas amortisieren, wie kalkulieren wir eigentlich die Profitabilität von Investitionen? Und an zweiter Stelle, und da bin ich wieder beim Verbraucherschutz, müssen wir die Wahrheit sagen über die inneren Werte nochmal von Produkten. Es muss den Leuten gesagt werden und es muss nicht nur über freiwillige Labels gesagt werden, dass zum Beispiel ein T-Shirt, das 5 € kostet, unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen hergestellt worden ist, mit ökologischen Methoden, die katastrophal sind. Das muss den Leuten gesagt werden, damit sie ähnlich wie bei den Hühnereiern, Käfigeiern, dass ihnen das Ei im Halse stecken bleibt, wenn sie das kaufen wollten. Denn die Menschen sind schon so weit gebildet, dass sie wissen einigermaßen, was sich gehört. Aber wenn wir ihnen nicht klare und verlässliche Informationen, können sie sich auch nicht entsprechend verhalten.
Wir müssen die Wahrheit sagen. Ich denke, das passiert jetzt bei Wetter, Verkehr und Nachrichten auch. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit dem IZT. Hier im Hanack-Haus diskutieren Nina Scheer, Unternehmensgrün, Edda Müller, Transparency International Deutschland, Maximilian Gege, Baum e.V., Lenelis Kruse-Graumann, Uni Heidelberg und Rolf Kreibig vom IZT. Eben haben wir gehört, an den Stellschrauben muss gedreht werden. Vorher wollte Nina Scheer, wollte Lenelis Kruse-Graumann auch noch mal das Thema aufrollen.
Bitte. Ich wollte noch ganz kurz auf das Wort Langfristigkeit noch mal, und damit da auch nicht ein Missverständnis zwischen uns, Herr Kreibig, und mir liegt. Und zwar natürlich kommt es auf den langfristigen Blick an, um natürlich überhaupt zu wissen, wo es geht lang und welche Handlungserfordernisse haben wir überhaupt. Aber es ist zu erkennen, dass auf der Umsetzungsebene eine ebenbürtige Langfristigkeit angesetzt wird. Blicken wir zum Beispiel auf den Emissionshandel. Das ist ein Konzept, was sehr komplex ist, was so komplex ist, dass man gar nicht bemerkt, dass es möglicherweise nicht wirken wird und auch bisher noch nicht gewirkt hat. Und es gibt auch in Deutschland, um es jetzt nicht zu ausschweifend bezüglich einzelner Beispiele zu benennen, hier aber auch wieder in dem neuerlichen Energiepaket Maßnahmen wie zum Beispiel das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, was zwar so heißt, aber was erstmal überhaupt keinen Netzausbau bewirkt, sondern da plant man langfristig zu erwartende Ausbauten, die aber noch von so vielen Faktoren abhängen, dass wir eigentlich nicht das unmittelbare Handeln dort in den Vordergrund gestellt haben. Und das, denke ich, das muss man im Blick behalten, dass die langfristige Perspektive in der Problemdefinition nicht verwechselt wird mit den Konzepten, die dann allzu komplex daherkommen, weil man einen viel zu hohen Anspruch daran stellt, was daran über Jahrzehnte alles noch mit bemessen sein muss und ganz vergisst, dass das aber für die ersten fünf oder zehn Jahre gar nichts heißt. Ein weiteren Problempunkt möchte ich noch.
Wenn ich das nicht verstanden habe, also auch nicht warten, bis man es sozusagen zu Ende wissenschaftlich erforscht
hat. Ja, das hat man ja alles schon. Wissenschaftlich erforscht ist es ja alles. Es ist ja schon alles. Aber ich finde, einen weiteren Problempunkt daran auch ist, dass solche Konzepte, die erstmal auf ein Vertagen hinauslaufen, ja auch ein gewisses Demokratiedefizit haben. Wenn man natürlich jetzt sagt, wir machen dann und in 10 Jahren das und das, wer weiß denn, wo wir in 10 Jahren stehen? Wenn wir doch wissen, dass das, was wir schon über die Zukunft sagen können, dass das uns auf jeden Fall für das Hier und Heute anleitet, etwas zu tun. Und da wissen wir eigentlich, was wir auch noch schneller tun könnten. Auch der Atomausstieg, wir wissen alle, er wäre auch noch schneller gegangen. Aber dennoch vertagen wir es, weil wir einfach zu viel Entscheidungen mit einer Entscheidung gleich mittreffen möchten, zu viel Interessen mit berücksichtigen wollen und zu sehr der Komplexität zum Opfer fallen.
Und wir vertagen es nicht nur auf der internationalen Ebene, sondern auch da, wo Demokratie greifen könnte, auf der nationalen.
Eben, das wollte ich ja vorher noch, habe ich ja schon vorher eingeworfen, dass ich denke, wir dürfen auch nicht aus dem Auge.
Das geht ja zu lange. Zum Thema Emissionshandel, ist das gestattet?
Ein kleiner Zwischenruf.
Der Emissionshandel wird, da bin ich wieder bei den Wissenschaftlern, wird eigentlich unisono als eine ganz tolle Errungenschaft für den Klimapolitik gepriesen. Dabei hat man nicht berücksichtigt, dieser Emissionshandel natürlich das ganze Gegenteil von langfristiger Investitionssicherheit und Planungssicherheit ist. Hier wird sozusagen dem CO2-Tonne ein Tagespreis gegeben. Das heißt, jemand, der entscheiden soll, was in 10 Jahren sein energieverbrauchende Anlage kosten wird, wird durch den Emissionshandel kleinerlei Indiz dafür kriegen. Das heißt, wie kann man den Emissionshandel als einen dem langfristigen Aspekten und der notwendigen Investition jenseits vom Tagesgeschäft dieses unterstützen, wie kann man diesen Emissionshandel so predigen?
Aber das war ja mal gedacht, nicht? Man hat den Emissionshandel eingeführt, um langfristig die Unternehmen dazu zu bringen, weniger CO2 in die Luft zu pusten, weil sie sonst Strafe zahlen müssen, um es ganz primitiv zu sagen.
Ja, da war von Anfang an ein Denkfehler. Es ist ein klassisches ökonomisches Konzept.
Nein, da würde ich Ihnen widersprechen.
Da war ein Denkfehler drin, weil in der Tat der CO2-Preis pro Tag festgelegt wird. Und nicht, man weiß nicht, was die CO2-Tonne in 4 Jahren kostet, wenn ich nämlich kalkulieren muss wie meine Energieverbrauchsanlage.
Ja, weil das Konzept in der Zwischenzeit total verwässert worden
ist. Nein, das ist nicht verwässert, das war von Anfang an ein
Der Widerspruch.
Ja, ich würde gerne nochmal zur Problemlösung kommen. Ich meine, die Frage ist ja, wir stehen vor einem großen Problem. Wir müssten dazu weiter die Probleme lösen. Und ich glaube, du hast ja gesagt, das Know-how ist ja da in vielen Bereichen. Ich meine, Energieeffizienz hat Herr Hennig vorhin auch richtig, weil er kommt noch viel zu kurz. Also wir wissen aus vielen Studien, dass wir in der Wirtschaft bei den Haushalten und den Einrichtungen 30-15% Potenzial haben. 30-15% Einsparpotenzial durch Effizienz. Dann kommen die Erneuerbaren dazu. Ressourceneffizienz. Das wären alles Beispiele von morgen, die wir morgen mit Knopfdruck machen können. Und dann schaffen wir auch grüne Arbeitsplätze. Wir schaffen natürlich Clean-Tech-Umsätze weltweit, Vorbildfunktion für die Chinesen, für die Inder und für die Amerikaner, die es endlich mal lernen würden, was man tun kann. Nur, da komme ich wieder zum Punkt, man muss es halt machen. Ich meine, wir haben gerade das Stichwort gehabt, Finanzanlagen. Wir sagen immer, die Märkte, die bösen Banken. Ja, aber bitte schön, wer legt denn an? Also 0,9% der Geldanlagen werden angelegt in nachhaltigen Anlagen. 99,1% werden angelegt in Lehman-Papieren, Aktien, gut, auch Sparbücher natürlich, klar, und sonst wo. Wir können alle sofort morgen zur Bank gehen und sagen, wir möchten nachhaltige Geldanlagen haben. Wir möchten investieren im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Biomassekraftwerke, Wasserkraftwerke. Können wir morgen tun. Wir können morgen uns eine Solaranlage aufs Dach setzen oder uns daran beteiligen.
Das
können wir alles morgen tun. Und jetzt ein Satz so. Dann wird nämlich die Wirtschaft produziert doch für den Verbraucher. Die produziert doch nicht zum Spaß. Ja. Unternehmen produzieren für den Verbraucher.
Ne? Ganz dagegen.
Ja, aber der Verbraucher hat es so in der Hand. Die Verbraucher, das hat Frau Müller früher immer gesagt, das war nicht immer richtig, der hat eine viel stärkere Macht, als sie heute ausübt.
So, jetzt darf Frau Kruse-Graumann und ihr gebe ich noch mit auf den Weg. Wie geht man als Verbraucher mit der Enttäuschung um, dass auch der Bio-Joghurt unheimlich viele zurückgelegte Kilometer in seiner Herstellung hat und inzwischen auch alles aus der weiten Welt angeflogen wird? Also, Enttäuschung ist ein großes Thema, mit dem man umgeht. Aber jetzt,
aber also den Satz, der Unternehmer oder die Produzenten produzieren das, was der Verbraucher will, das kann ich, das habe ich schon vor 10 Jahren und vor 20 Jahren gehört und das werde ich immer zurückweisen, denn Sie haben die Zahlen besser im Kopf als ich, wenn man sich die Milliarden anschaut, die Produzenten heute dafür ausgeben, dass sie nämlich erstmal Konsumenten heranbilden, erziehen, klonen, was auch immer, nämlich das zu kaufen, was sie sowieso nicht brauchen und nicht wollen. Das ist doch die Situation. Nein, Moment. Und dann erwarten Sie sozusagen von dem einzelnen Konsumenten, dass er sich ständig im Grunde als Teil eines Kollektivs sieht, wahrnimmt, ja, dass nämlich als Kollektiv eine unheimliche Macht haben könnte, wenn sie nämlich bestimmte Sachen einfach nicht mehr kaufen. Ja, aber
zum Beispiel Geländewagen.
Genau.
Gut. Aber Frau Müller hat vorhin darauf hingewiesen, dass sie sagt, dass die Produzenten sich beschweren, dass nachhaltig produzierte Produkte nicht akzeptiert werden. Machen wir uns doch nichts vor. Ich meine, als damals der VW Lupo eingeführt wurde, wie lieblos, wie sozusagen unsexy, würde man heute sagen, uninspirierend wurde das denn gemacht. Man hatte doch gar kein Interesse daran, dass der sich durchsetzt. Und so ist das heute doch auch. Das andere ist, Frau Müller sagt, der Konsument, der weiß doch, ja, dass er das Bio-Joghurt, das eben schon wieder 10.000 Kilometer gereist ist oder nicht ganz so viel, dass das nichts sein kann. Aber sind wir denn dran interessiert, also die Produzenten und der Handel, den Konsumenten wirklich einen aufgeklärten Konsumenten sein zu lassen? Das ist doch nicht wahr. Man tut doch alles, um ihm die Möglichkeit zu nehmen.
Wir geben jedes Jahr 48 Milliarden Euro in Deutschland für Werbung aus. Und wenn man großzügig ist, haben die Verbraucherorganisationen, die Stiftung Warentest und alle, die wirkliche Aufklärung betreiben, ungefähr 240 Millionen. Das sind Welten dazwischen. Das muss man sich einfach vorstellen.
Wenn wir über Zukunft sprechen, welche Rolle spielen dabei die jungen Menschen? Also schon als ich noch jung war, hieß es, ihr geht jetzt in die postmaterialistische Epoche über. Das haben wir dann geglaubt. Irgendwann haben wir dann auch unsere Standards verändert. Aber wie ist das heute? Wie ist das, wenn Sie das an der Universität sehen? Wie ist das bei jungen Firmengründern und Ähnliches? Ich habe den Eindruck, es ist für manche wirklich wichtiger, viele Freunde bei Facebook zu haben, als ein dickes Auto. Sind das Anzeichen oder werden die alle wieder zurückgeholt von den traditionellen Wegen, weil die ja eben so eingefahren sind? Nina Scher.
Ja, also man kann wohl tatsächlich sagen, dass die Jugend nicht so autoaffin ist wie die ältere Gesellschaft. Allerdings ist dann wieder zu beobachten, dass das waren Zahlen oder Darstellungen auf der letzten Automobilmesse, dass die Automobilindustrie deswegen nun verstärkt darauf setzt, die ganze Technologie, mit der sich die Jugend umgibt, die in die Autos zu verfrachten, damit die Jugend dann möglichst viel wieder in die Autos steigt. Das ist natürlich wieder der Irrwitz der Entwicklung unserer Gesellschaft. Also insofern denke ich, es ist veranlagt in der Jugend, dass sie oder in der heranwachsenden Generation, dass sie durchaus offen für andere Entwicklungen ist. Und ich kann das auch aus den Erfahrungen, die wir von Unternehmensgrün aus mit dem Projekt Juniorenfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften haben, dass wenn Jugend in ökologisch wirtschaftende Unternehmen kommt und dort mitwirkt, dass sie Aha-Erlebnisse haben, die dort mitwirkenden Junioren, Jugendliche, von denen ich überzeugt bin, dass sie vielleicht auch ihre Berufswahl prägen und auch das Wachsen eines Bewusstseins verursachen, was neue Wege aufzeigt mit dieser Generation. Aber wir müssen natürlich das von der Gesellschaft her auch aufgreifen. Wir müssen das von der in die Bildung mehr reinbringen, diese Thematik. Wir können nicht einfach nur darauf warten, weil sonst wird die Bewusstseinsbildung wieder überschwemmt durch solche Faktoren wie die geschilderten im Kontext der Automobilmesse.
Maximilian Gege. Also ich glaube, es gibt ja gar nicht die Jugend und es gibt wahrscheinlich auch nicht den Konsumenten. Ne? Also bei der Jugend ist das, also was wir sehen, es gibt unglaublich junge, engagierte Persönlichkeiten, die in jungen Jahren anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In Schulen, es gibt unglaublich gute Schulen, die machen im Bereich Energie, Ressourcen, Wasser, Verpackung, Abfall, Mobilität, machen die alles, was überhaupt nur geht. Und die Schule 3 Kilometer daneben macht nichts, interessanterweise. Da braucht man die engagierten Lehrer, die Eltern, das Direktorium und auch die Schüler dazu. Das werden die wahrscheinlich bestätigen. Das ist doch bei Erwachsenen genauso. Es gibt schon eine Bewegung heute, die ist anders als früher. Es gibt unglaublich viele Menschen, die mit dem Thema doch sich beschäftigen. Die sagen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Und so wie es läuft, kann es nicht irgendwo weitergehen. Es muss sich was Grundlegendes ändern. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Schäfer, wenn wir diese jungen Menschen abholen und denen sagen, wir geben Ihnen auch Know-how, wir geben noch die Möglichkeiten, hier mitzuarbeiten, da haben wir eine unglaublich engagierte Schar von jungen Menschen, die hier einsteigen. Und die brauchen wir ja auch ganz dringend.
Also auch die sinnliche Komponente, nicht nur das theoretische Wissen über die Dinge.
Die praktische.
Ja. Es gibt Jugendkonferenzen. Wir hatten eine ganz große in Baden-Württemberg in diesem Jahr mit 500 Jugendlichen. Und da ist es dann schon erfreulich zu sehen, welches Problembewusstsein diese Jugendlichen an den Tag legen. Und diese Jugendlichen wirken ja auch wieder als Multiplikatoren in ihren Schulen, in ihren Vereinen und so weiter. Herr Gege, Sie werden sich erinnern an eine schöne Veranstaltung in Lüneburg. Da haben die Jugendlichen gefragt, nachdem sie ein Semester studiert hatten, haben gesagt, ja, wir haben jetzt doch so viel über diese globalen Probleme kennengelernt. Aber wie lange müssen wir denn noch warten, bis wir mal zu den Entscheidern werden? Wir können es uns doch nicht leisten, jetzt hier noch 10, 15, 20 Jahre sozusagen mit unserem Wissen, ne, unterdrückt zu werden, bis wir mal eine Chance haben. Das hat mir sehr, sehr, sehr zu denken gegeben. Und darum versuchen wir wenigstens da, wo wir können, ja, nämlich das zu schaffen, worauf Sie, glaube ich, eben noch angesprochen haben. In der Bildung läuft einiges, aber längst nicht genug. Vor allen Dingen in den Schulen läuft nicht genug. Außerschulisch läuft schon ein bisschen mehr. Aber wir müssen auch Handlungsgelegenheiten schaffen für diese Jugendlichen. Die müssen das umsetzen können. Die müssen sich bewähren können. Die müssen praktische Erfahrungen sammeln können und müssen das Gefühl haben, ich kann was bewirken in meiner Community, in meiner Peer Group, in meinem Kollektiv. Und da müssen wir dran arbeiten. Und da können Unternehmen dran arbeiten. Da können die Schulen dran arbeiten. Und aber was erfreulich ist, inzwischen erkennen ja doch, wir haben ja eine große Initiative, dass Kommunen sich vernetzen, erstmal in Deutschland, dann aber auch europaweit, dass man erkannt hat, dass die Kommunen eigentlich der Ort sind, in denen ganz, ganz viel umgesetzt werden kann.
Wir haben im Verbraucherbereich haben wir Untersuchungen, die sagen, es gibt 20% der Verbraucher, die sind ethisch verantwortlich, verhalten sich auch so. Etwa 20%, ihnen ist alles Schnurzpip egal. In der Mitte sind 60%. Die sind indifferent. Und die entscheidende Frage ist, ob wir eine soziale und gesellschaftliche Atmosphäre schaffen, wonach ein großer Teil von den 60% mehr in die Richtung der ethisch Verantwortlichen rückt. Und ich glaube, wir haben die gleiche Situation bei den Jugendlichen. 2020-60. Entscheidend ist, dass wir ein Klima schaffen, und da müssen wir alle mitwirken, wonach es gesellschaftliches Ansehen bedeutet, wenn man sich verantwortungsbewusst und auch natürlich zukunftsorientiert benimmt.
Ganz zum Schluss, viele Themen sind nur angerissen worden. Ich denke, das Verhältnis Fachleute, Bürger, Entscheider, auch gerade auf diesem Feld der Zukunftsfähigkeit, wäre eine eigene Veranstaltung wert. Ganz zum Schluss, Rolf Greibig, wenn Sie die Augen schließen und denken, Sie wären 30 Jahre jünger und würden mit dem ICT, mit dem, was wir jetzt alles wissen, heute anfangen. Würden Sie das Ganze heute so nochmal beginnen? Und würden Sie dann immer noch glauben, dass es Erfolg zeitigt für die Zukunftsfähigkeit?
Ich glaube, die Themen, die wir bearbeiten, sind im Wesentlichen die richtigen gewesen. Davon bin ich sehr überzeugt davon. Also nachhaltiges Wirtschaften, dann insbesondere neue Energiestrategien heraus aus der Atomenergie, heraus aus der fossilen Energie. Wir haben weiterhin Stadtentwicklung betrieben, die Unternehmen beraten, und das tun wir jetzt mit Erfolg. Vorher war das ganz schwierig, zum Beispiel mit zwei Methoden, die wir anwenden. Eine hatte ich schon genannt, dieses Roadmapping, wo wir wirklich zeigen können, dass Unternehmen gleichzeitig ökonomische, ökologische und soziale Gewinne machen können. Das ist ein Novum und das wird jetzt endlich angenommen. Also da sind wir wirklich große Schritte weitergekommen. Wir haben einen zweiten Ansatz, der nennt sich Sustainable Value Ansatz. Da können wir zeigen, wenn Nachhaltigkeitsinvestitionen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen getroffen werden in Unternehmen, dass das sich für das Unternehmen auch finanziell positiv auswirkt. Und das hat den großen Vorteil, dass wir nicht mehr nur mit den Öko- Leuten in den Unternehmen sozusagen korrespondieren, sondern mit dem Management, mit den Finanzern, mit den Entwicklern, mit dem Marketing und so weiter.
Sie sind mir ausgewichen. Würden Sie es wieder tun?
Ja, also ich bin ganz überzeugt davon, ja.
Das Forum im Inforadio heute aus dem Hanack-Haus in Berlin-Dahlem in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Wie bleiben wir langfristig zukunftsfähig? Ich bedanke mich recht herzlich bei Edda Müller, der Vorsitzende von Transparency International Deutschland, bei Lenelis Kruse-Graumann, Professorin am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg, bei Nina Scheer, der Geschäftsführerin von Unternehmensgrün, bei Maximilian Gege, dem Vorsitzenden von Baum e.V., dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management, bei Rolf Greibich, dem wissenschaftlichen Direktor des ICT und bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hier im Hanack-Haus.